der Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und unser Thema heute ist Brustkrebs, Risikofaktoren, Vorsorge und Behandlung. Und mein Gesprächspartner ist der Chefarzt der Frauenklinik der Kliniken Südostbayern, Dr. Christian Schindelbeck. Grüß Gott.
Schönen guten Abend.
Herr Schindelbeck, fangen wir vielleicht mal mit den Risikofaktoren an. Auch in den Medien hört man ja immer wieder von prominenten Frauen und ihrer Brustkrebsgeschichte, zum Beispiel jetzt die Schauspielerin Angelina Jolie oder die Sängerin Kylie Minogue. Die sind ja zum Teil immer noch recht jung gewesen, als sie erkrankt sind. Gibt es so etwas wie eine Veranlagung oder ein in Anführungszeichen Brustkrebs-Gen?
Ja, man muss natürlich sehen, dass Brustkrebs generell die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist. Jede neunte Frau, rechnet man auf die Lebensspanne, bekommt im Laufe ihres Lebens einen Brustkrebs. Ja, also ist weit häufiger als zum Beispiel Darm- oder Lungenkrebs. Und ein wesentlicher Faktor ist natürlich einfach schon mal unsere gestiegene Lebenserwartung. Ja, das ist ein wesentlicher Faktor. Je älter man wird, desto mehr steigt natürlich generell schon mal das Risiko, einen Krebs auch zu entwickeln, weil einfach viele andere Erkrankungen heutzutage sehr gut beherrschbar sind. Es gibt aber beim Brustkrebs tatsächlich auch gewisse genetische Faktoren, die auch dann eben familiär gehäuft vorkommen und die dann ein Risiko machen, auch in jungen Jahren schon Brustkrebs zu entwickeln. Man sagt, dass Frauen, die eine entsprechende genetische Veranlagung haben, im Schnitt so um die 20 Jahre früher auch an entsprechenden Karzinomen erkranken.
Was sind die Risikofaktoren?
Ja, es gibt eben genetische Faktoren. Es sind im Wesentlichen zwei Gene im Vordergrund. Das ist BRCA1 und 2. BRCA heißt einfach, steht für Breast Cancer, also Brustkrebs. Angelina Jolie zum Beispiel ist auch Trägerin dieser BRCA1-Genmutation. Ungefähr 0,5% der Bevölkerung haben solche Genveränderungen. Also jeder 200. kann man sagen. Und da sind letztendlich Reparaturmechanismen im Körper gestört, sodass einfach Zellen schneller entarten und es auch schneller zur Krebsentstehung kommt. Krebszellen im Körper sind ja körpereigene Zellen, die entstanden sind aus körpereigenem Gewebe. Also es ist jetzt nicht irgendwie von außen kommend oder durch irgendwelche Infektionen oder sowas, in der Regel zumindest nicht und auch beim Brustkrebs nicht, sondern es sind körpereigene Veränderungen, die einfach durch Mutation in den Zellen entstehen.
Weiß man das, dass man dieses Gen hat? Also kann man das feststellen?
Ja, man kann das testen, wobei die Empfehlung ist, dass man nicht jetzt einfach mal, sage ich mal, jeden im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel testet, sondern es sollte schon gezielt erfolgen, wenn man zum Beispiel nahe Familienangehörige hat, also Schwestern, Mutter, Tante und so weiter, die an einem Brustkrebs erkrankt sind, dann sollte man an diese Möglichkeit denken, dass es diese genetischen Veränderungen gibt. Da gibt es einen klaren Kriterienkatalog, zum Beispiel von, wie es heißt, Konsortium familiärer Brust- und Eierstockkrebs. Auch da ist das Risiko erhöht. Und wenn man zum Beispiel zwei Verwandte ersten Grades hat, die schon vor dem 50. Lebensjahr Brustkrebs entwickelt haben oder eine, die vor dem 35. Lebensjahr erkrankt ist oder zum Beispiel auch ein Mann mit Brustkrebs in der Familie, dann muss man an diese Möglichkeit denken. Dann sollte man aber zunächst immer erst die erkrankte Person testen, weil man dann eben gezielt vorgehen kann und dann auch die nahen Familienangehörigen beraten kann. Es sollte immer eingebunden sein in eine genetische Beratung und dann kann man auch gezielt testen, ob derartige Veränderungen vorliegen.
Wenn ich das habe, kann man dann was machen oder weiß ich dann einfach nur, okay, ich muss jetzt besonders aufpassen und besonders oft zur Vorsorge gehen und da eben besonders darauf achten oder kann man dieses Gen irgendwie entnehmen oder anders vorbeugen?
Ja, das ist noch Zukunftsmusik, dass man tatsächlich in genetische Prozesse eingreift. Es wird viel geforscht in diese Richtung, das stimmt tatsächlich. Ja. Im Prinzip kann man natürlich Genveränderungen ja auch schon in der Schwangerschaft bei den ungeborenen Kindern testen. Soweit sind wir aber noch nicht, dass man das sowas routinemäßig machen würde, zumindest nicht bei Krebsgenen. Also da sind wir noch weit davon entfernt, dass man eine Gentherapie macht. Was im Moment empfohlen ist, ist zum einen einfach eine spezielle Vorsorge für Menschen, die derartige Genveränderungen in sich tragen. Beim Brustkrebs ist es zum Beispiel so, dass diese betroffenen Frauen dann, also die Genträgerinnen, alle 6 Monate eine Vorsorge erhalten sollen, also auch einen Ultraschall von der Brust, dann einmal im Jahr auch eine Kernspintomographie der Brust und eine Mammographie. Und das Ganze sollte beginnen 5 Jahre vor dem ersten Erkrankungsalter in der Familie. Also wenn jetzt zum Beispiel die Schwester mit 40 Jahren an Brustkrebs erkrankt ist, sollte bei entsprechenden Genträgerinnen in der Verwandtschaft die Vorsorge mit 35 Jahren dann schon intensiviert beginnen. Das Zweite ist, gibt natürlich auch die Möglichkeit, prophylaktisch zu operieren. Das ist in den USA verbreiteter, wenn man sich eben auch die Schauspielerinnen anschaut. Angelina Jolie zum Beispiel hat sich ja vorsorglich beide Brüste entfernen lassen, dann natürlich mit einer entsprechenden Prothesenrekonstruktion. Das ist bei uns in Europa jetzt weniger verbreitet, weil es doch natürlich sehr radikal ist, sodass die Empfehlung jetzt bei uns im Moment eben diese intensivierte Vorsorge ist. Man weiß, wenn man diese Genveränderungen hat, hat man zum Beispiel auch ein sehr hohes Risiko für Eierstockkrebs. Und da existiert tatsächlich die Empfehlung, so mit 45 ungefähr, wenn die Familienplanung denn abgeschlossen ist, dass man auch prophylaktisch die Eierstöcke entfernen lässt. Das ist eine relativ kleine ambulante Operation mit einer Bauchspiegelung, um einfach auch dieses 60-prozentige Risiko, auch einen Eierstockkrebs zu entwickeln, damit eben zu umgehen und zu reduzieren.
Sie persönlich, würden Sie so eine prophylaktische Maßnahme, sich die Brüste abnehmen zu lassen, empfehlen oder sagen Sie persönlich auch, das ist zu radikal?
Ja, das kann man als Mann vielleicht jetzt schwieriger beurteilen, ob man sich selbst die Brust entfernen lassen würde. Es ist relativ radikal, aber ich kann es verstehen. Also ich kann das nachvollziehen in der Tat, wenn jemand sagt, ja, warum soll ich denn warten, bis der Krebs bei mir ausgebrochen ist und bis man es vielleicht dann tatsächlich behandeln muss auf die radikale Art, auch mit Operation, mit Bestrahlung, mit Chemotherapie vielleicht. Da lasse ich mir dann doch vielleicht vorsorglich auch die Brust entfernen. Es gibt heutzutage natürlich sehr gute Möglichkeiten, wie man das rekonstruieren kann, ob jetzt mit Prothesen oder mit Eigengewebe. Es wird nicht routinemäßig empfohlen, aber ich kann es nachvollziehen, wenn jemand das machen lassen möchte. Wenn jemand spezielle Genveränderungen hat, beträgt eben das Risiko, bis zum 70. Lebensjahr einen Brustkrebs zu entwickeln, etwa 60-70%.
Gibt es noch andere Risikofaktoren außer diesem Gen, über das wir jetzt gesprochen haben?
Ja, generell muss man natürlich sagen, es gibt viele Formen von Brustkrebs. Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Es gibt die genetisch bedingten Formen. Es gibt eher die, sage ich mal, im Alter vielleicht auftreten. Aber im Prinzip ist die Streubreite sehr groß. Es gibt 25-jährige Frauen, die einen Brustkrebs bekommen. Es gibt 95-jährige, auch das hatten wir schon, die einen Brustkrebs bekommen. Ich habe schon erwähnt, ein wesentlicher Faktor ist natürlich unsere gestiegene Lebenserwartung. Das andere ist natürlich, dass Brustkrebs eine hormonabhängige Erkrankung ist. Das heißt, es hat sehr viel mit den Östrogenen, mit den weiblichen Geschlechtshormonen zu tun. Brustkrebs oder Brustzellen wachsen und differenzieren in den meisten Fällen abhängig von Östrogen. Jetzt fragen die Patientinnen natürlich oft, ja, jetzt bin ich schon 70 Jahre alt, habe ich denn überhaupt noch Östrogene? Muss man sagen, ja, jede Frau produziert auch noch im Fettgewebe, auch in der Nebenniere Östrogen, nicht nur in den Eierstöcken. Und generell ist es so, je länger und je mehr man diesem Östrogeneinfluss ausgesetzt ist, desto höher ist das Risiko auch, dass sich Veränderungen an der Brust abspielen. Jetzt ist es so, dass die Mädchen zum Beispiel heutzutage sehr früh schon ihre erste Periode haben, also in die Östrogenproduktion gehen, so mit 11, 12 Jahren. Und auch die Zeitspanne bis zu den Wechseljahren oft sehr lang ist, ja, bis 55. Das war früher schon mal anders. Was man auch weiß, dass definitiv protektiv ist Schwangerschaften und Kinder und Stillen, ja, möglichst viele Schwangerschaften, möglichst lange Stillen. Auch das hat man heutzutage natürlich nicht mehr unbedingt so. Ja. Allein durch diese Faktoren steigt einfach auch statistisch gesehen das Risiko, irgendwann Brustkrebs zu entwickeln.
Warum ist es so, dass sich das so verändert hat, dass die Frauen so viel später in die Wechseljahre kommen?
Man nimmt an, dass das einfach durch unsere gute Ernährung und durch unsere gute Versorgung letztendlich bedingt ist. Ja? Noch vor 100, 150 Jahren haben die Frauen durchschnittlich mal mit 16, 17 ihre erste Periode bekommen. Das geht immer weiter nach vorne. Wenn man jetzt schaut, in der dritten Welt ist es eben noch ganz anders. Und darum gibt es da zum Beispiel auch viel weniger Brustkrebs, ja? Weil die Mädchen später ihre Regel erst bekommen und dann einfach auch 10, 15 Schwangerschaften und Geburten hinter sich haben und sehr lange stillen und dann relativ früh schon wieder in die Wechseljahre kommen. Das hat sich bei uns so ein bisschen gewandelt und es ist generell auch bei Mädchen und Buben, dass die Pubertät immer früher beginnt und man vermutet, dass das einfach durch die gute Ernährung und auch gesundheitliche Versorgung bedingt ist.
Jetzt haben Sie noch gesagt, vorbeugend ist auch Schwangerschaft und Stillen, dass kein Brustkrebs ausbricht. Warum? Was verändert sich da im Körper während dieser Zeit?
Ja, während der Schwangerschaft hat man eben zum einen sehr konstante Hormonspiegel, also der Östrogenspiegel ist relativ konstant über Monate hinweg. Und Stillen einfach weiß man, dass das Stillen im Prinzip einfach einen gewissen Schutz für die Brustdrüse auch darstellt.
Jetzt haben Sie gerade von der Ernährung auch schon gesprochen, dass wir deswegen wahrscheinlich schon früher in die Pubertät kommen und später in die Wechseljahre. Das hört sich jetzt fast so an, als würde die Ernährung hier keine Rolle spielen oder eher eine negative, unsere gute Ernährung.
Nein, das kann man so nicht sagen. Wir haben natürlich eine enorm verbesserte Lebenserwartung durch unsere gute Ernährung. Und die Ernährung, möchte ich mal behaupten, war im Laufe der Menschheit noch nie so gut, wie sie heutzutage ist natürlich. Und so ausgewogen und so vielseitig mit allen Optionen, die man hat. Aber das bedingt eben auch andere Effekte. Ja, gut, Adipositas, Diabetes und so weiter, das sind natürlich so die Schlagworte, die es damit gibt, weil wir natürlich in vielen Bereichen fast eine Überernährung haben, selbstverständlich. Und das bedingt eben auch, dass sich gewisse Körperprozesse einfach auch vielleicht zeitlich verlagern. Ja.
Trotzdem noch mal ganz kurz zur Ernährung. Spielt die da irgendeine Rolle? Also abgesehen jetzt eben von der längeren Zeit, in der man Kinder kriegen kann, kann ich irgendwie vorsorgen, wenn ich mich so ernähre, dann ist das gut oder dann ist das schlecht oder gibt es da irgendwelche Tipps?
Nein, es gibt generell, muss man sagen, keine Anti-Krebs-Diät oder sowas. Also auch wenn natürlich manchmal das irgendwie so geschrieben wird oder propagiert wird, nein. Mediziner raten eigentlich auch von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln und derartigen Sachen ab. Aber man weiß zum Beispiel schon von Krebspatientinnen, die schon mal einen Brustkrebs hatten, dass die ihr Rezidivrisiko, also das Risiko, dass der Brustkrebs irgendwann wieder kommt, deutlich senken können durch eine gesunde Ernährung und durch eine gesunde Lebensweise. Ja, da gibt es also große Studien, die sagen, wenn man zum Beispiel in der Woche dreimal mäßig Sport betreibt, senkt man schon sein Rezidivrisiko deutlich, wenn man sich gesund ernährt. Dazu gehört möglichst eine Reduktion der tierischen Fette vor allem. Also man spricht ja immer von dieser Mittelmeerdiät, also viel Gemüse, Fisch, Olivenöl und so weiter, was wohl am gesündesten ist. Dann kann man tatsächlich sein Rezidivrisiko deutlich senken. Und es gibt aus USA zum Beispiel auch Daten, die sagen, ja, Leute, die tatsächlich sich gesund ernähren und Sport machen auch regelmäßig, haben für andere Krebserkrankungen auch ein niedrigeres Risiko, aber auch für Brustkrebs. Ich glaube, das Entscheidende ist immer mäßig Sport, ja, und man sollte nichts übertrieben machen. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass Leute, die zu viel Sport machen, ja, also so Extremsportler und so weiter, dass da das Risiko sogar eher wieder steigt. Aber so 2-3 Mal in der Woche eine halbe Stunde Sport und Bewegung hat da sicherlich günstige Effekte, das weiß man.
Zweiter wichtiger Punkt beim Thema Brustkrebs ist ja auch immer die Vorsorge. Also als Frau kriegt man das ja auch immer so mit. Das wird ja immer Gott sei Dank auch groß thematisiert. Wie oft, wann, wo, was soll ich machen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass heutzutage die meisten Fälle von Brustkrebs immer noch von den Frauen selbst bemerkt werden. Ja? Und dazu, denke ich, ist es schon wichtig, dass man ein gewisses Bewusstsein für seinen Körper hat und auch achtet auf seinen Körper. Die Empfehlung ist letztendlich für jede Frau, also letztendlich schon ab 20, dass man seinen Körper anschaut erstmal, ja, dass man auch die Brust anschaut, dass man sich im Spiegel anschaut, weil auch da kann man ja natürlich dann registrieren, wenn irgendwo eine Einziehung ist, eine Vorwölbung ist, einfach eine Veränderung ist. Ja? Natürlich sind Warnzeichen auch immer, wenn zum Beispiel meine Sekretion aus der Brustwarze auftritt oder eben eine Hautrötung, Hautveränderung, dann sollte man die Brust eigentlich immer einmal monatlich abtasten, auch in jedem Alter letztendlich, darauf achten, ob man irgendwelche Verhärtungen, irgendwelche Knoten, irgendwas bemerkt. Da bitte keine Panik bekommen. Ja, die meisten Veränderungen sind völlig harmlos und gutartig, einfach durch hormonelle Umstellungen, schon im Rahmen des Zyklusgeschehens zum Beispiel. Aber das ist sicherlich jeder Frau zu empfehlen, auch auf die Lymphknoten zu achten. Und seinen Körper einfach so ein bisschen zu kennen. Man sollte ja immer selber seinen Körper eigentlich am besten kennen. Dann gibt es die Vorsorgeempfehlungen, die sagen, ab dem 30. Lebensjahr im Rahmen der normalen gynäkologischen Vorsorge sollte die Brust auch beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin immer mit abgetastet werden. Und ab 50 wird empfohlen dann die Mammographie, also das ist diese Röntgenuntersuchung der Brust, auch als Vorsorgemethode, dann alle 2 Jahre bis zum 70. Lebensjahr.
Sie haben jetzt gesagt, einmal im Monat sollte man die Brust selber abtasten. Wie mache ich das ganz genau richtig?
Na, man sollte es letztlich unter gleichen Bedingungen, unter konstanten Bedingungen machen. Am besten immer nach der Periode, wenn die Brust weich ist, wenn man das gut tasten kann. Gibt verschiedene Methoden. Ein Tipp ist zum Beispiel einfach ja, morgens beim Duschen oder sowas im Bad. Man sollte dann einfach beide Seiten abtasten, ob jetzt im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn ist sicherlich egal, aber man sollte jede Region abtasten, jeden Quadranten, wie man das einteilt, ja, also von 12 bis 0 Uhr rundherum die Brust einfach abtasten, auf Veränderungen achten, beidseits und auch die Lymphknoten in der Achselhöhle mit abtasten.
Und das merken dann die meisten Frauen, weil ich muss jetzt ganz persönlich sagen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das einfach so merken würde, wenn ich das selber taste.
Also die Frage ist sicherlich berechtigt, ob man sowas merkt. Generell muss man natürlich sagen, dass man Veränderungen auch nur ab einer gewissen Größe tasten kann, etwa ab 1 Zentimeter. Kleinere Veränderungen kann auch der Frauenarzt in der Regel nicht tasten. Das ist sicherlich richtig. Aber wie bei vielen Sachen, denke ich, macht es ein bisschen die Übung auch aus. Ja, wenn man das regelmäßig macht, dann bekommt man quasi vielleicht schon ein Gefühl dafür und dann fällt einem vielleicht auch eher mal auf, wenn es zu einer Veränderung kommt. Für alle anderen Fälle, klar, gibt es natürlich die Vorsorgeuntersuchungen.
Die Vorsorge, das finde ich, wird gerade bei dem Thema immer wahnsinnig betont oder ist mein Eindruck auf jeden Fall. Warum ist das so? Gehen immer noch viele Frauen nicht zur Vorsorge?
Na, man muss generell sagen, es betrifft nicht nur Frauen, sondern die Männer sind ja noch schlechter, die gehen noch weniger zur Vorsorge. Ja, ungefähr 50% aller Frauen gehen regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung, aber nur 30% aller Männer. Das hat, glaube ich, verschiedene Ursachen. Zum einen beschäftigt man sich natürlich nicht so ganz gern mit Krankheiten oder der Möglichkeit, dass es zu Krankheiten mal kommen kann oder auch schon mit dem eigenen Älterwerden. Ja, das ist ja nichts, womit man sich so allzu gerne beschäftigt und dass vielleicht mal irgendwas kommen kann. Das schiebt man gerne mal so vor sich her, ja, und sagt, naja gut, ja, das mache ich nächstes Jahr und dann sagt man, jetzt mache ich es im Jahr drauf und so weiter. Man hat vielleicht natürlich auch eine gewisse Angst, auch ja, zur Untersuchung zu gehen, zum Arzt zu gehen. Man hat vielleicht Angst vor Schmerzen, vor der Untersuchung. Bei der Mammographie existieren natürlich manchmal so Ängste wegen der Strahlenbelastung. Da muss man sagen, dass die neuesten Geräte wirklich deutlich heruntergegangen sind. Auch mit der Strahlenbelastung, also da muss man keine große Sorge haben, aber es ist trotzdem gerade die Mammographie natürlich eine unangenehme Untersuchung. Das ist schon klar, wo die Brust einfach gequetscht wird und eingeklemmt wird. Das ist nicht gerade angenehm, das empfinden viele als unangenehm. Ja, und das kommt vielleicht manchmal einfach zusammen, dass man sagt, naja, ich will mich eigentlich gar nicht damit beschäftigen, ich habe auch Angst davor und das schiebe ich lieber vor mir her.
Wenn jetzt der Fall eintritt, dass ich selber oder auch eben der Arzt dann einen Knoten oder eine Veränderung bemerkt, was passiert dann?
Zunächst muss man wirklich in den allermeisten Fällen sagen, dass es ja kein Krebs ist, sondern dass es ja auch viele harmlose und gutartige Veränderungen gibt. Also gerade wenn junge Frauen jetzt selber mal irgendwas merken, auch in der Brust, ist es natürlich in der großen Mehrzahl der Fälle eine gutartige Veränderung. Es gibt Zysten zum Beispiel in der Brust, es gibt sogenannte Fibroadenome, das sind so gutartige Bindegewebsknoten, das sind so die häufigsten Veränderungen bei jungen Frauen. Wenn man aber den Eindruck hat, eben man tastet eine Veränderung, da ist was, dann sollte man sich doch als erstes mal an die Frauenärztin, an den Frauenarzt wenden. Und dann kann man zum Beispiel einen Ultraschall machen. Und in vielen Fällen lässt sich jetzt der Verdacht auf was Ernsthafteres schon durch eine einfache Ultraschalluntersuchung entkräften. Zum Beispiel eine Zyste sieht relativ charakteristisch aus in der Ultraschalluntersuchung. Ein Fibroadenom sieht relativ charakteristisch aus, sodass dann man eigentlich wieder beruhigt sein kann, dass es nur eine harmlose oder eine gutartige Veränderung ist. Wenn tatsächlich man sich nicht so ganz sicher ist, was es sein kann und soll, ist die Empfehlung einfach dann meistens an den Radiologen zu überweisen. Man wird dann doch in den meisten Fällen eine Mammographie machen, zumindest auch bei Frauen, die jetzt schon mal so über 45 bis 50 sind, steht sicherlich die Mammographie im Vordergrund, wo man also auch Verkalkungen erkennen kann, sehr viele andere Erkrankungen und Veränderungen sieht. Und dann muss eben weiter mit entsprechenden Methoden abgeklärt werden.
Und wenn es dann tatsächlich Brustkrebs ist, was passiert dann?
Zunächst, wenn man tatsächlich in der Mammographie oder im Ultraschall eine auffällige Veränderung hat, ist der nächste Schritt dann wiederum, dass man mal eine Probe nimmt, eine sogenannte Stanzbiopsie. Das ist eine relativ einfache Untersuchung, die ist nicht ganz schön, aber ist gut in örtlicher Betäubung machbar. Also man bekommt ein Lokalanästhetikum, so wie beim Zahnarzt, gespritzt. Und dann geht man mit einer Nadel an den Herd, meistens unter Ultraschallsicht oder unter Röntgensicht, und nimmt eine Gewebeprobe daraus. Und dann bekommt man so nach 3 Tagen ungefähr den Befund. Und dann weiß man, ja, ist es eben wiederum eine gutartige Geschichte oder ist es, gibt ja auch Zwischenstufen oder Vorstufen vom Brustkrebs, die man vielleicht im Auge behalten muss oder auch behandeln muss, oder ist es tatsächlich Brustkrebs?
Die Sängerin Anastasia und die Moderatorin Sylvie Mais, die haben nicht nur gemeinsam, dass sie beide im Rampenlicht stehen, sondern beide haben auch die Diagnose Brustkrebs bekommen und ihn besiegt. Herr Dr. Schindelbeck, sind die Frauen wirklich geheilt? Man sagt immer so, die haben den Brustkrebs besiegt.
Ja, man kann tatsächlich heutzutage schon davon ausgehen, dass sich mit den ganzen Therapiemaßnahmen, die man heute so hat und macht, wir werden noch darauf eingehen, tatsächlich schon in einem hohen Prozentsatz, man sagt so über 90%, was die Gesamterkrankung betrifft, tatsächlich eine Heilung auch erreichen kann. Aber Brustkrebs hat schon so die Eigenschaft, dass es eben Rezidive geben kann, das heißt, dass die Erkrankung wiederkommt. Und dieses Risiko sinkt zwar nach etwa 2 bis 3 Jahren schon deutlich, nach 5 Jahren noch mehr, aber bleibt auch letztendlich lebenslang bestehen. Das muss man ganz klar so sagen.
Wir haben vorher schon drüber gesprochen, über die Risikofaktoren und wie es ist, wenn ich die Diagnose bekomme. Wenn es jetzt wirklich Brustkrebs ist, wie läuft dann die Behandlung ab?
Ja, wir hatten ja drüber gesprochen. Zunächst steht erstmal die Sicherung der Erkrankung im Vordergrund. Heutzutage meistens durch eine Gewebeentnahme, durch eine Biopsie, eine Stanzbiopsie. Das ist eine ambulante Maßnahme in örtlicher Betäubung. Und dann hat man eben nach etwa 3 Tagen den Befund vom Pathologen, der ihm dann sagt, ob es Brustkrebs ist oder nicht. Wenn es Brustkrebs ist, dann wird diese Gewebeprobe schon mal vom Pathologen weiter untersucht, ob zum Beispiel diese Erkrankung hormonabhängig ist. Es werden weitere Faktoren schon mal untersucht, sodass man letztendlich einschätzen kann, welche Komponenten an Behandlung man braucht. Brustkrebs, ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, beinhaltet ganz verschiedene Erkrankungen und dementsprechend versucht man heutzutage auch die Therapie anzupassen. Also es ist nicht mehr wie vor, sage ich mal, 40, 50 Jahren, als man gesagt hat, ja, eine Behandlung für alle gleich, sondern man versucht es heutzutage zum einen möglichst schonend zu machen und auch möglichst der Erkrankung angepasst.
Welche Behandlungsoptionen gibt es generell?
Die erste und wichtigste Methode, die meistens am Anfang steht, ist die Operation. Früher hat man ja immer fast die Brust komplett entfernt. Das war so Standard bis in die 70er Jahre. Man hat relativ radikal operiert, hat die Brust entfernt, teilweise mit Muskulatur, mit Lymphknoten und so weiter. Das waren also sehr verstümmelnde Operationen. Davon ist man heutzutage Gott sei Dank seit langem weg. Es wird heutzutage immer versucht, möglichst brusterhaltend zu operieren, den Tumor rauszunehmen und die Brust rundherum zu schonen. Falls dies nicht möglich sein sollte, das ist in etwa 20-30% der Fälle der Fall, kann man heutzutage sehr gute Verfahren der Rekonstruktion auch anbieten, eben mit einer Silikonprothese oder auch, was man heutzutage fast lieber macht, mit einer Eigengewebsrekonstruktion. Auch wir bieten solche Verfahren an, hier bei uns im Brustzentrum in Kooperation dann mit den plastischen Chirurgen zum Beispiel, die das dann mit uns zusammen machen. Man weiß, dass wenn die Brust erhalten wird und dann aber nachbestrahlt wird, dass es genauso sicher ist, wie wenn man die Brust entfernt, sodass man auch diesen zweiten Baustein, die Nachbestrahlung nach einer Operation, heutzutage obligat auch empfiehlt, um einfach dieses Lokalrezidivrisiko zu senken. Jetzt weiß man aber, dass Brustkrebs in manchen Fällen auch streuen kann, dass Tumorzellen über die Lymphbahnen oder über die Blutbahn auch in den Kreislauf kommen können, sich da zirkulieren können, sich irgendwo verstecken können, auch vielleicht vom Immunsystem und über viele Jahre da bleiben können und irgendwann nach 5, nach 10 Jahren vielleicht wieder irgendwo hin auswandern und Metastasen machen können. Und das ist eigentlich das Gefährliche an der Brustkrebserkrankung. Das Gefährliche ist eben nicht nur der Knoten in der Brust, sondern wenn es irgendwann zu einer Metastasierung kommen sollte. Und das versucht man nun zu verhindern durch eine sogenannte systemische Behandlung, die auch in fast allen Fällen heutzutage empfohlen wird. Man gibt also Medikamente, entweder Tabletten oder als Infusionen, die überall im Körper hinkommen und die möglicherweise noch verbliebene Brustkrebszellen, die irgendwo rumschwirren, sage ich mal, einfach auch am Wachstum hindern und an der Verbreitung hindern können. Da gibt es mehrere Optionen auch wiederum. Ich habe schon gesagt, Brustkrebs ist in den meisten Fällen auch hormonabhängig wachsen. Deshalb kann man dann eine antihormonelle Behandlung empfehlen. Das sind in der Regel Tabletten, die man gibt und die einfach die Wirkung von Östrogen auf Tumorzellen auch blockieren. Falls dies nicht möglich ist, bleibt in manchen Fällen tatsächlich nur die Chemotherapie dann übrig, die man dann auch empfiehlt, eben um ein Wiederauftreten der Erkrankung möglichst zu verhindern.
Wie entscheidet der Arzt oder der Patient oder beide zusammen, wie die Behandlung dann verläuft? Ob operiert werden muss, ob bestrahlt werden kann, ob diese systemische Behandlung erfolgen kann, was auch immer es sonst noch für Möglichkeiten gibt?
Ja, das Ganze hängt natürlich eben entscheidend von der Tumorbiologie ab, wie man das heutzutage nennt. Es kommt natürlich schon mal rein, wie alt ist die Patientin? Eine, sag ich mal, 35-jährige Patientin mit einem Brustkrebs ist sicherlich anders zu behandeln als eine 85-jährige Patientin. Ich muss bei allen Entscheidungen immer bedenken, wie hoch ist eben das Risiko, dass auch eine Streuung und damit eine Metastasierung eintreten kann. Das hängt auch ganz neben dem Alter ganz entscheidend vom Tumor ab. Wie aggressiv ist der Tumor? Wie schnell wächst der Tumor? Das kann man messen, auch den Anteil der sich teilenden Zellen an dem Tumorgewebe. Das hängt davon ab, ob der Tumor hormonabhängig wächst oder nicht. Und es gibt noch ein paar weitere Faktoren, die man an diesem Tumorgewebe schon untersuchen kann. Und damit kann man die Aggressivität des Tumors einschätzen. Und man kann sagen, je aggressiver ein Tumor ist, ja, sich verhält, desto aggressiver muss letztendlich auch die Behandlung erfolgen. Und die Entscheidung wird natürlich nicht nur vom einzelnen Arzt, vom Gynäkologen getroffen, sondern das hat immer auch mit der Patientin zusammen zu erfolgen. Und wir haben auch immer einmal in der Woche eine Tumorkonferenz, wo wir als Ärzte zusammensitzen, auch mit den Strahlentherapeuten, mit den Pathologen, den Radiologen, den Onkologen und so weiter. Und dann wird für jede Patientin bei uns immer ein individuelles Therapiekonzept auch festgelegt und der Patientin dann auch so empfohlen.
Sie haben vorher gesagt, in den 70er Jahren noch, also noch gar nicht so lange her, da wurde immer ganz radikal einfach operiert und jetzt reden wir von verschiedenen Therapien, die kombiniert werden können. Was und wie hat sich das denn die ganze Behandlung für die Frauen oder für die Patienten verbessert oder was hat sich da verändert?
Ja, man versucht eben generell zielgerichtet zu behandeln und individuell zu behandeln. Also nicht alle gleich. Wenn man jetzt die Operation zum Beispiel betrachtet, ja, wirklich nur so viel zu operieren, wie unbedingt notwendig ist. Man klärt heutzutage auch zum Beispiel immer noch ab, ob die Lymphknoten befallen sind in der Achselhöhle. Da hat man früher auch immer alle Lymphknoten rausoperiert, auch mit entsprechenden Nebenwirkungen. Da gibt es heute ganz sensible, feine Verfahren, nur noch die sogenannten Wächter-Lymphknoten, wie die heißen, rauszunehmen. Und da zieht man sich also mit der Radikalität immer weiter zurück. Demgegenüber versucht man natürlich schon, gerade diese Metastasierung auch und dieses Rezidivrisiko zu reduzieren durch eine möglichst zielgerichtete Therapie. Es war so in den, ja, sage ich mal, 90er Jahren oder Anfang des Jahrtausends war so die Hochzeit der Chemotherapie, wo man dachte, möglichst viel Chemotherapie bringt möglichst viel. Und auch das hat man inzwischen so ein bisschen erkannt, dass man differenzieren muss, dass eben die Chemotherapie nicht für jede Patientin unbedingt sein muss. Wenn das eben zum Beispiel ein hormonabhängiger Tumor ist, der da sehr gut reagiert, dann bringt die Chemotherapie nichts und dann kann man sich die auch sparen und auch natürlich der Patientin die Nebenwirkungen ersparen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr aggressive Formen von Brustkrebs, wo man die Chemotherapie wieder braucht und dann macht man sie zum Beispiel heutzutage auch vor der Operation, um den Tumor zu verkleinern, um das Ansprechen zu sehen und um möglichst schnell anzufangen, auch mit dieser systemischen Behandlung. Also unterm Strich kann man sagen, man versucht tatsächlich heutzutage den besten, den individuellen Weg zu finden und das zeigen auch die Daten, dass eben auch die Sterblichkeit am Brustkrebs immer weiter sinkt und dass man eben heutzutage wirklich mit diesem ganzen Strauß an Maßnahmen und mit dieser angepassten Therapie Heilungsraten von 90% hat.
Das sind sehr gute Heilungschancen. Wie lange dauert so eine Therapie im Schnitt? Kann man das sagen oder ist das bei jedem anders?
Ja, wenn man also jetzt die Chemotherapie auch empfiehlt und eine Bestrahlung und die Operation, dann dauert die Erstbehandlung schon mindestens ein halbes Jahr. Die antihormonelle Behandlung würde man dann auch schon über 5 Jahre empfehlen und generell sollten die Frauen natürlich dann auch im Nachsorgeprogramm, also die Patientinnen nach Brustkrebs, wo auch nach 5 Jahren dann einmal jährlich noch eine Nachsorge erfolgen sollte. Also letztendlich bleibt auch dieses lebenslange Risiko sicherlich auch für die Patientinnen selber immer so ein bisschen im Hinterkopf.
Was heißt in dem Fall Nachsorge?
Nachsorge heißt einfach, man sollte einmal im Jahr eine Mammographie dann machen und auch die Tastuntersuchung der Brust weiterhin, auch nach diesen 5 Jahren.
Also jetzt geht so eine Therapie über Jahre. Ich kann mir vorstellen oder ich bin mir sicher, das wirkt sich sicher, auch wenn es noch so schonend ist und man noch so gut betreut wird, auf die Psyche aus. Gerade der Brustkrebs hat ja für Frauen wahrscheinlich auch oft viel mit Weiblichkeit zu tun. Was machen Sie für Erfahrungen? Wie geht es den Patientinnen oder wofür haben die Angst?
Ja, das ist definitiv so. Also auch da muss man wieder ein bisschen unterscheiden. Das hängt so ein bisschen von der persönlichen Lebenssituation ab. Wir haben ja natürlich auch leider junge Frauen, die Brustkrebs haben, wo vielleicht auch die Familienplanung nicht abgeschlossen ist. Und da steht natürlich Partnerschaft, Kinderkriegen, Schwangerschaft im Vordergrund mit allen Problemen, die es dabei geben kann. Das ist vielleicht in höheren Lebensalter wieder eine andere Geschichte. Generell hat natürlich die Brust sehr viel mit dem Selbstbildnis und dem Selbstverständnis auch zu tun. Es ist ein Organ, was die Frau sicherlich auch ausmacht, das ist ja klar, und was auch große kosmetische Bedeutung hat. Da muss man viel beraten. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man helfen kann. Jeder verarbeitet es auch ein bisschen anders. Wichtig ist, denke ich, dass man die entsprechenden Hilfen auch anbieten kann. Wir haben zum Beispiel auch Psychoonkologen hier bei uns im Haus, also speziell geschulte Psychologen, die gerade auch im Umgang mit Krebspatientinnen sehr viel Erfahrung haben. Es gibt zum Beispiel Selbsthilfegruppen, auch hier bei uns, die Selbsthilfegruppe Brustkrebs Chiemgau, die immer Schulungsprogramme anbieten und Kontaktdaten anbieten und so weiter. Ich glaube, das ist für manche auch eine ganz entscheidende Sache, nicht allein zu sein, ja, auch Gleichgesinnte zu haben, die ähnliche Erkrankung haben. Gerade wenn vielleicht auch ihr jetzt, ja, der Partner, die Familie da überfordert sind, auch mit solchen Sachen. Also das ist individuell sehr unterschiedlich. Wichtig ist, glaube ich, für alle Betroffenen zu wissen, dass es einfach auch professionelle Hilfe gibt und dass man sich auch nicht scheuen sollte, diese professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Jetzt haben Sie die Angehörigen oder die Partner auch schon erwähnt. Also wahrscheinlich ist das ja für den Partner auch nicht immer so einfach. Womit kämpfen dann die Partner? Oder sagen wir nicht nur, womit kämpfen dann die Angehörigen?
Ja, natürlich, Brust hat mit dem Bildnis und Selbstbildnis auch der Frau zu tun. Das ist manchmal auch für einen Partner ein gewisses Problem. Da hängt es natürlich wiederum von der Stabilität der Partnerschaft ab. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass es immer am besten ist, offen auch mit diesen Problemen umzugehen. Ich erlebe das eigentlich jeden Tag, dass auch die Männer schon ganz viel bei diesen ganzen Untersuchungen dabei sind und bei diesen Besprechungen, wo es um die Therapieplanung geht, wo es um die Operationsplanung geht. Und ich glaube, dass das auch eine große Hilfe sein kann, wenn die Frau auch den Mann zum Beispiel dabei hat und der von Anfang an eingebunden ist. Und damit ist es oft für die Männer viel weniger ein Problem, als vielleicht die Frau glaubt, dass es ist. Anderes Problem ist natürlich Kinder, wenn kleine Kinder vorhanden sind. Ja, wenn der Weg dann vielleicht ist Richtung Chemotherapie, was eine belastende Phase ist mit allen Nebenwirkungen. Auch da ist es wieder so, dass es natürlich professionelle Hilfen gibt. Wir haben jetzt gerade auch, kann man vielleicht erwähnen, zwei Aktivitäten am Laufen. Das ist zum einen die Wohlfühlwerkstatt hier in Traunstein und auch haben wir einen Verein gegründet vom Onkologischen Zentrum hier, den Verein Gemeinsam gegen den Krebs, wo wir versuchen, auch Patientinnen in diesen schwierigen Situationen aufzufangen. Das, was wir Ärzte letztendlich im Krankenhaus, wo einfach die Zeit begrenzt ist, die man auch zur Verfügung hat und auch für Gespräche vielleicht und für psychologische Hilfe zur Verfügung hat, wo man sowas auch nochmal besser dann auch zur Verfügung und zur Verfügung stellen kann und unterstützen kann.
Woraus schöpfen die Patienten und die Angehörigen dann wieder Mut?
Ich glaube, man muss immer eine Perspektive bieten. Das halte ich für ganz entscheidend. Natürlich jeder, der diese Diagnose Krebs gestellt bekommt, fällt erstmal in ein tiefes Loch. Das ist so, wo man sich ganz viele Fragen stellt. Wie geht's weiter? Wie geht's mit meiner Familie weiter? Wie geht's mit meinem Job weiter? Auch das, diese Frage stellt sich vielen. Ja, und natürlich ist man vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben auch tatsächlich mit einer schweren oder auch mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert, was man vielleicht die 50, 60, 70 Jahre davor ja vor sich hergeschoben hat, dass ja vielleicht auch mein Leben endlich sein kann. Und ich denke, entscheidend ist es auch immer, die Hoffnung zu geben und auch dieses Licht am Ende des Tunnels irgendwie darzustellen, auch immer zu betonen, dass wir heutzutage einfach sehr gute Heilungschancen haben und dass Brustkrebs kein Todesurteil mehr ist. Das muss man ganz klar so sagen und das wird auch so gesehen, auch wissenschaftlich eher so in der Literatur, als eine ja fast chronische Erkrankung, die man immer wieder kontrollieren muss, die auch mal zum Rezidiv wieder kommen kann, aber die man auch lange Jahre und viele Jahrzehnte, möchte ich was sagen, im Zaum halten kann.
Jetzt ist Brustkrebs ja die typische Frauenkrankheit, das kann man jetzt gar nicht anders sagen. Können Männer das überhaupt bekommen?
Ja, auch Männer können Brustkrebs bekommen. Etwa 1% aller Brustkrebsfälle treten bei Männern auf. Auch da muss man dran denken, dass es einen familiären Hintergrund haben kann. Und es wird letztendlich aber genauso auch dann abgeklärt und genauso behandelt wie bei Frauen.
Also das heißt, auch Männer sollten eigentlich darauf achten, ob sie irgendwo eine Veränderung, einen Knoten, was auch immer spüren und dann vielleicht auch gleich zum Arzt gehen.
Das stimmt. Natürlich, wenn man es jetzt in Absolutzahlen sieht, sind es wesentlich weniger Männer, das ist ganz klar. Aber auch Männer sollten natürlich auf ihren Körper achten und sollten auch daran denken, dass es auch die Möglichkeit eines Brustkrebses gibt. Ja.
Jetzt gibt es immer auch noch ganz viele Gerüchte und Mythen, die immer kursieren um das Thema. Also zum Beispiel, dass Tattoos und Piercing das beeinflussen können, dass zu enge BHs oder falsche BHs sowas beeinflussen können und irgendwie das Risiko steigern können. Alles Mögliche, was man da vielleicht schon mal gehört hat. Was sagen Sie dazu? Gibt es solche Einflüsse?
Nein, also das sind eher Mythen. Da kann man, glaube ich, schon Entwarnung geben. Also weder durch irgendwie Kleidung noch durch zu enge BHs oder auch Kosmetika, Deos oder sowas erhöht man sein Brustkrebsrisiko. Das wird immer so ein bisschen auch diskutiert und auch in der Laienpresse. Aber es gibt bisher überhaupt keine Hinweise, dass man damit irgendwie sein Risiko erhöht. Was Piercings betrifft, ja, da haben wir tatsächlich schon sehr üble Entzündungen letztendlich gesehen, die sowas mal machen kann, aber keine Krebsentstehung. Ähnlich ist es vermutlich bei Tattoos. Das ist ja heutzutage natürlich sehr verbreitet auch. Das kann vielleicht auch mal lokale Entzündungen machen. Man weiß inzwischen, dass sich diese Farbpigmente von den Tattoos natürlich auch zum Beispiel in den Lymphknoten anreichern, dass da deshalb auch die Diagnostik manchmal so ein bisschen verfälscht oder erschwert sein kann. Aber es gibt bisher keine Hinweise, dass sowas tatsächlich krebsauslösend ist.
Wir haben ganz zu Anfang davon gesprochen, dass der Östrogenwert oder überhaupt die Östrogenproduktion auch für den Krebs verantwortlich ist. Wie sieht es dann mit der Pille aus? Weil da wird einem ja quasi künstlich Östrogen zugeführt, wenn ich das jetzt richtig ausgedrückt habe.
Das stimmt. In der Pille ist ein synthetisches Östrogen drin. Da gibt es aber, kann man auch Entwarnung geben, bisher keine Hinweise, dass durch die Pilleneinnahme das Brustkrebsrisiko erhöht wäre. Es gibt sogar ganz gute Daten zum Eierstockkrebs, dass die Pille, wenn man langjährig die Pille einnimmt, das Eierstockkrebsrisiko deutlich gesenkt wird. Also da kann man Entwarnung geben. Bisschen anders sieht es aus bei den Hormonen, die man vielleicht so nach den Wechseljahren gibt, um diese Wechseljahresbeschwerden zu behandeln. Das sind eher so körpereigene ähnliche Hormone. Da gab es einige Studien auch, die durchaus eine gewisse Erhöhung des Brustkrebsrisikos attestiert haben. Aber auch das, wenn man das kontrolliert und auch die Brust regelmäßig anschaut, ist sicherlich weiterhin eine Option, auch Hormone zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden zu geben. Also Panik muss man da auch keine haben.
Damit sind wir dann am Ende der Stunde angelangt. Möchten Sie noch was mit auf den Weg geben?
Nein, ich denke, das Bewusstsein auch für diese Erkrankung hat sich ja wesentlich gewandelt. Und da muss man tatsächlich auch diesen Promis, ja, diesen Schauspielerinnen, Sängerinnen eigentlich sehr dankbar sein, dass sie auch Bewusstsein für diese Erkrankung und für so etwas ein bisschen in den Fokus gerückt haben. Man muss wissen, dass es gibt, sowas gibt, aber es ist genauso wichtig, einfach zu wissen, dass man damit nicht alleine ist, dass es Brustzentren wie zum Beispiel hier in Traunstein und in Bad Reichenhall gibt, wo man sich gut hinwenden kann, wo man, denke ich, auch wirklich eine gute Betreuung und Behandlung erfährt und dass man damit auch in den allermeisten Fällen die Erkrankung wirklich gut heilen kann.
Dann sage ich vielen Dank, Herr Dr. Christian Schindelbeck, Chefarzt der Frauenklinik der Kliniken Südostbayern. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Unser Thema heute: Brustkrebs, Risikofaktoren, Vorsorge und Behandlung. Einen schönen Abend noch.